Der ewige Gott und der Anfang von allem. Mit dieser Überschrift beginnt die erste Predigt über diese Reihe, über das erste Buch Mose. Eine Reihe, die ich bewusst ausgesucht habe, denn ich denke, gerade das erste Buch Mose, insbesondere die ersten Kapitel, sind die Grundlage auch bis heute auch für unseren Glauben. Und so verwundert es nicht, dass es gerade diese Kapitel sind, die am meisten bekämpft werden und in Frage gestellt werden. Doch hören wir nun, was unser Bruder Kurt über diese Verse geschrieben hat. Dieses Buch, das wir das erste Buch Mose nennen, heißt im Hebräischen Bereshit. Und in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments heißt es Genesis. Der hebräische Titel besteht einfach aus dem ersten Wort im Text und bedeutet am Anfang. Der griechische Titel bedeutet Ursprung. Diese Überschrift ist in mehr als einem Sinn zutreffend. Das Buch beschreibt uns nicht nur den Anfang der Welt, wie Gott sie geschaffen hat, sondern in mehreren Schritten erfahren wir darin den Ursprung von allem. Wir lernen über die ursprüngliche Absicht Gottes mit der Schöpfung, die Erschaffung des Menschen, die Gründung der Ehe, den Ursprung der Sünde, Gottes Erlösungsplan, sein Gericht und den Anfang seines besonderen Volkes. Es ist nicht übertrieben zu sagen, das Buch Genesis enthält alles, was wir wissen müssen, um den ganzen Rest der Bibel zu verstehen. Das Buch vermittelt uns nicht nur Kenntnis der Geschichte der Menschheit, wie sie sich vermehrte und die Erde bevölkerte, sondern wir bekommen darin die Grundlage für die Theologie der gesamten Bibel. Das Neue Testament bezieht sich in allen wichtigen Fragen auf die Inhalte des Buches Genesis. Wenn es uns das Evangelium vorstellt, beantwortet es die Frage, warum brauchen wir Erlösung? Aus den ersten Kapiteln der Genesis. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen, um ihm Ehre zu machen, Gottes Liebe zu erwidern und die Schöpfung zu pflegen. Die Welt zu einem Ort zu machen, an dem Gott angebetet wird. Aber der Mensch hat dies alles nicht getan, sondern ist seinem Gott ungehorsam geworden und begann, seine eigene Ehre und Herrlichkeit zu suchen. Sein Abfall von Gott brachte ihn unter die Knechtschaft der Sünde und den Tod. Gott verspricht schon an dieser Stelle, in Genesis 3, dass er einen Erlöser in die Welt bringen wird, der die Glaubenden retten wird. Und wenn das Neue Testament über den rettenden Glauben spricht, bezieht es sich oft auf Menschen aus dem Buch Genesis, die diesen Glauben hatten und darauf, wie sie ihn lebten. Es spricht von dem Glauben Abels, Henochs, Noahs, Abrahams, Jakobs, Josefs und davon, wie ihr Glaube sie vor Gott rechtfertigte. Wenn das Neue Testament über das besondere Volk Gottes spricht, das er dazu erwählt hat, sein Heil zu erben, bezieht es sich auf den Ursprung dieses Volkes in Abraham. Die Apostel zitieren das Versprechen Gottes an Abraham: In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, und wenden es auf die geistlichen Nachkommen Abrahams an. Sie versprechen, dass alle, die so glauben wie Abraham, durch ihren Glauben gerechtfertigt werden wie Abraham. Das sind nur drei der wichtigsten Bezüge des Neuen Testaments zum Buch Genesis. Es gibt zahlreiche weitere. Wir werden sie im Verlauf des Studiums des Buchs kennenlernen. Lass uns nun die ersten Worte anschauen und sehen, welche grundlegende Aussage schon hier am Anfang gemacht werden. Wenn es hier heißt, am Anfang schuf Gott, dann schließt das natürlich ein, dass Gott vor allem Geschaffenen bereits da war. Der Begriff Anfang bezieht sich auf das, was Gott schuf, nicht auf Gott selber. Gott ist ewig, er hat keinen Anfang. Wir könnten auch mit Offenbarung 1 sagen, dass er der Anfang von allem ist. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Und wenn uns gesagt ist, dass Gott am Anfang ist, dann meint das nicht nur den zeitlichen Anfang, sondern spricht auch von der Priorität Gottes. Er ist vor allem anderen. Er steht über allem anderen. Er ist der Herr des Universums. Darum ist es konsequent für uns, dass wir ihn über alles andere in unserem Leben stellen. Alles in unserem Leben, auch das Wichtigste, ist nur etwas Geschaffenes. Und der Schöpfer ist Herr über alles Geschaffene. Und als Schöpfer und Herr gibt er seiner Schöpfung ihre Bestimmung. Es gibt keinen außer ihm, der sagen kann, wie alles sein und funktionieren muss. Aber darauf kommen wir etwas später zurück. Wenn Mose hier anfängt, Gott zu beschreiben, dann verwirft er im Prinzip bereits zwei große Missverständnisse, die in den Religionen der Welt herrschen. Er verwirft einerseits den Polytheismus seiner Zeitgenossen. Die Völker, die zu seiner Zeit lebten, glaubten, dass er viele Götter gibt, die alle mehr oder weniger mächtig seien und meistens nur über eine Region herrschten. Mose stellt uns den einzigen Gott vor, der alles geschaffen hat und der allmächtig ist. Später erfahren wir, dass es sehr wohl auch himmlische Wesen gibt, die mächtiger als die Menschen sind. Sie werden in der Bibel sogar manchmal auch Götter genannt. Aber sie alle sind, wie wir auch, Geschöpfe. Und sie unterstehen der Regierung des allmächtigen Gottes. Und dann verwirft Mose auch den Pantheismus. Der Pantheismus lehrt, dass Gott in allem ist oder dass alles Gott ist. Die Bibel dagegen macht von Anfang an klar, dass der allmächtige Gott und seine Schöpfung voneinander unterschieden sind. Unterschiedlich im Wesen und in den Eigenschaften. Gott steht vor und über der Schöpfung. Und er ist ein Gott. Und dieser eine Gott offenbart sich uns in der Bibel auch als dreieiniger Gott. Ein Gott in drei Personen. Mose schreibt hier nicht ausdrücklich über diese Wahrheit. Aber wenn wir das Neue Testament zu Hilfe nehmen, erkennen wir, dass schon am Anfang aller Schöpfung der dreieinige Gott da war. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mose erwähnt in Vers 1 Gott, den Vater, der alles schuf, und in Vers 2 Gott, den Heiligen Geist, der sich über dem Wasser bewegt. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium und in seinem ersten Brief über Gott, den Sohn, dass er von Anfang an da war. In Johannes 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieser war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Und in Vers 14 dann, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Und im ersten Johannesbrief heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Der ewige Gott, der alles schuf, ist ein Gott in drei Personen. Warum ist das wichtig? Weil unser Heil davon abhängt, dass wir Gott so erkennen und bekennen. Und Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Und die Apostel verkündigten, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Und wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und weiter. Jesus sagt in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es ist der Heilige Geist, der uns diese Erkenntnis gibt und der das Heil in uns anwendet und so das neue, ewige Leben in uns schafft. Der dreieinige Gott, der die Welt, die himmlische und materielle Welt ins Dasein gesprochen hat, hat auch die neue Schöpfung ins Dasein gerufen. Der Vater hat das Heil, das neue Leben geplant, vorherbestimmt. Der Sohn hat es für uns erworben und der Heilige Geist hat es in uns angewandt. Er arbeitet an und in uns, so dass wir an Gottes Leben Anteil haben. Wenn wir Christen, die wir unsere Erkenntnis aus der Bibel haben, von Gott sprechen, an den wir glauben und den wir bekennen, dann meinen wir und glauben wir an den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn wir das nicht tun, dann glauben wir nicht an den wahren Gott und haben kein Heil. Gott schuf am Anfang die Himmel und die Erde. Das bedeutet, alles, was existiert, die himmlischen Wesen, Menschen, Tiere, Pflanzen, Gewässer, Gestein, Planeten, die Ordnungen der Natur, die physikalischen Gesetze, die geistigen Ordnungen, alles existiert, weil unser Gott es geschaffen hat. Und es existiert genauso, wie er es gewollt hat. Gott hat nicht nur alles ins Dasein gerufen, sondern er hat auch allem seine Bestimmung gegeben. Alles muss in der Weise leben und sich bewegen, wie er es will. Und er kontrolliert alles. Er hat in seiner Weisheit bestimmt, wie die Geschichte von allem Geschaffenen vorangeht. Das übersteigt natürlich unseren Verstand und wir können es nicht ergründen. Wir stellen uns vielleicht manchmal all diese Warum-Fragen. Warum hat Gott alles so gemacht, wie er es gemacht hat? Warum hat er Planeten oder Lebewesen geschaffen, die wir nie sehen werden? Warum hat er den Engel geschaffen, der zum Teufel wurde? Die Bibel gibt uns eine allgemeine oder übergeordnete Antwort. Gott hat alles geschaffen, damit es seine Herrlichkeit offenbart. Oder wie es im Psalm 19 heißt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Der Herr hat sich mit seiner Schöpfung sozusagen eine Bühne geschaffen, auf der alle seine Herrlichkeit präsentiert wird. Wer das Universum, unsere Welt und alle Geschöpfe darauf anschaut und darüber nachdenkt, wie sie geschaffen sind, wie alles in seinen Ordnungen funktioniert, der kann eigentlich nicht anders als staunen über die wunderbare Größe ihres Schöpfers. Wenn wir ein Gemälde oder eine Skulptur betrachten oder ein Musikstück hören, das uns fasziniert, dann fragen wir doch bald nach dem Künstler, der sie gemacht oder komponiert hat. Das Gemachte bringt dem Künstler Ehre. Wir wollen dann mehr von seinen Kunstwerken sehen, mehr von seiner Musik hören. Wir besuchen Galerien, Ausstellungen oder Konzerte und sagen, dieser Mann oder diese Frau ist großartig. Und so ist es mit Gottes Schöpfung. Aus seinen Werken erkennen wir seine Größe, sein Können und seine Weisheit. Auch wenn wir menschliche Künste bestaunen und rühmen, sollten wir auch hinter ihnen nicht nur die menschlichen Künstler sehen, sondern den, der sie gemacht und befähigt hat. Alles Geschaffene, auch wenn es aus zweiter Hand von Menschen kommt, ehrt den ursprünglichen Schöpfer von allem Schönen und Guten. Das bringt uns auch zu dem zweiten Grund, warum Gott alles geschaffen hat. Er hat das Gute geschaffen, um uns seine Liebe mitzuteilen. Hinter allem Schönen, das wir sehen und erleben, steht die Liebe Gottes, die sich uns dadurch mitteilt. Unser Gott ist nicht eine Art kalter Mechaniker, der Dinge herstellt, die funktionieren, damit er dadurch sein Können demonstrieren kann. Gott ist Liebe. Und diese Liebe teilt sich uns mit, sie beschenkt uns mit Gutem und Schönem und sie gibt sich uns selbst. Die Welt ist nicht nur funktional, sie besteht aus einem Überfluss an Schönheit und an Genüssen. Denken wir nur einmal an das, was wir essen. Die Vielfalt an Nahrungsmitteln, die wir haben, mit all ihren Geschmäckern und Gerüchen. Dahinter steht Gottes Liebe, die uns erfreuen will. Oder was noch größer ist, er gab uns Menschen die Liebe, dass wir sie miteinander genießen. Er hat dem Adam eine Frau geschaffen, dass er jemanden zum Lieben hat, und aus dieser Liebe zueinander sollten ihre Nachkommen entstehen. Die Menschheit sollte in der Gemeinschaft der Liebe leben und natürlich aus der Erkenntnis, woher diese Liebe kommt, ihren Schöpfer dafür ehren und lieben und anbeten. Hören wir auf ein kurzes Zwischenspiel. Wenn wir das nun so bedenken, merken wir schon, dass es in dieser Welt nicht ganz so läuft. Wenn wir die Geschichte der Schöpfung weiterlesen, lernen wir, was der Grund dafür ist. Wir haben nicht die Zeit, das ausführlich zu besprechen. Wir können es aber schon einmal zusammenfassen und sagen, das, was mit Gottes Schöpfung schiefgelaufen ist, das, was seine ursprüngliche Absicht scheinbar durchkreuzt hat, kommt daher, dass der Mensch an einem Punkt aufgehört hat, Gott da zu sehen, wo er steht, am Anfang. Alle Widerwärtigkeiten, alles Böse, alle Probleme im Leben stammen eigentlich daher, dass bei uns Gott nicht mehr am Anfang steht. Die Schöpfung, der Mensch, die Welt, der Besitz ist an seine Stelle getreten. Die Menschen lieben und ehren nicht mehr ihren Schöpfer an erster Stelle, sondern sie stellen das Geschaffene vor ihn hin. Sie erwarten das Gute und Schöne oder Hilfe dazu von Menschen, von der Wissenschaft, von Politikern, von Psychologen und Philosophen. Dabei vergessen sie, dass das alles Geschöpfe sind, die ohne ihren Schöpfer nichts sind. Menschen können die Probleme nicht lösen, die dadurch entstanden sind, dass sie sich von ihrem Schöpfer entfernt und entfremdet haben. Wir müssen vielmehr zurück zu dem Punkt, wo Gott wieder am Anfang steht. Wo er wieder der Erste, der Größte und der Wichtigste für uns ist. Die Bibelleser oder Kommentatoren fragen sich oft, und viele sind schon in wilde Spekulationen darüber geraten, warum in Vers 2 steht, die Erde war wüst und leer. Warum hat Gott wohl zuerst eine wüste und leere Erde geschaffen? Ich bin nicht sicher, ob ich eine perfekte oder befriedigende Antwort darauf geben kann. Mich lässt dieser Satz darüber nachdenken, was war, bevor Gott alles ins Dasein rief. Vers 1 sagt uns ganz grundsätzlich, dass Gott alles schuf. Und Vers 3 beginnt dann zu beschreiben, wie Gott alles schuf, dass die Erde belebt und bevölkert. Dazwischen eben, bevor Gott seine Schöpfung auf diese Erde stellt, heißt es, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Das lehrt uns doch, wenn Gott nicht das Leben schafft, dann ist alles nur wüst und leer. Wo Gott nicht sein Licht leuchten lässt, da ist Finsternis. So könnten wir all die Weltretter und Wissenschaftler, Politiker, Philosophen und Psychologen fragen, könnt ihr die Erde, die heute wüst und leer ist, mit Leben füllen? Könnt ihr Krieg beseitigen und zerbrochene Beziehungen heilen? Könnt ihr böse Menschen gut machen? Sie scheinen es noch zu glauben, aber es wird keinem Menschen gelingen. Wir brauchen den Schöpfer des Himmels und der Erde. Er muss die Welt und unser Leben neu erschaffen. Und das wird er auch tun. Er hat versprochen durch den Propheten Jesaja, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Und den Apostel Johannes ließ er in einer Vision das vollendete Werk sehen, in Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Gott hat schon damit angefangen, die neue Schöpfung zu errichten. Er tut es im Leben derer, die durch Jesus Christus mit ihm versöhnt sind. Er hat die Vergebung für ihre Sünde bewirkt und hat ihre Trennung von Gott beseitigt und macht, dass Gott in ihrem Leben wieder am Anfang steht. Wir haben gelesen, dass Johannes über ihn schreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Jesus Christus, das Wort Gottes, der die erste Schöpfung ins Leben rief, ist auch der Schöpfer des neuen Lebens. Wer an ihn glaubt, wer ihn hat, der hat das Leben. Wer ihn nicht hat, der hat nur das, was Mose im 2. Vers der Bibel schreibt, wüst und leer. Ergreife also das Leben. Lass den Herrn Jesus Christus dein Leben neu schaffen und bestimmen. So wie es in Apostelgeschichte 4 heißt, denn es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Amen.